Joël Dicker. Das Verschwinden der Stephanie Mailer. Aus dem Französischen von Michaela Messner und Amelie Thoma. Gelesen von Torben Kessler. Eine Osterwold-Audioproduktion. Hörbuch Hamburg Verlag 2019. Zu den Ereignissen des 30. Juli 1994. Nur wer sich mit den Hamptons im Staat New York sehr gut auskennt, dürfte gehört haben, was am 30. Juli 1994 in Ophir geschehen ist, einem kleinen, piekfeinen Badeort am Atlantik. An jenem Abend wurde das allererste Theaterfestival von Ophir eröffnet, und diese Veranstaltung hatte aus dem ganzen Land ein großes Publikum angezogen. Schon seit dem Spätnachmittag strömten Touristen und Einheimische zur Hauptstraße, um an den zahlreichen von der Stadt organisierten Festivitäten teilzunehmen. Es hatten so viele Anwohner ihre Viertel verlassen, dass diese wie ausgestorben wirkten. Keine Spaziergänger mehr auf den Gehsteigen, keine Paare auf den Veranden, keine Kinder mit Rollschuhen auf der Straße, niemand in den Gärten. Alle Welt tummelte sich im Zentrum. Gegen 20 Uhr war im menschenleeren Penfield-Viertel das einzige Lebenszeichen ein Auto, das langsam durch die verlassenen Straßen fuhr. Mit einem Anflug von Panik im Blick suchte der Mann am Steuer die Gehsteige ab. Er hatte sich noch nie so allein auf der Welt gefühlt, nirgendwo irgendwer, der ihm helfen konnte. Er wusste nicht ein noch aus. Seine Frau war vom Joggen nicht wieder zurückgekehrt. Samuel und Megan Pedalin gehörten zu den wenigen Einwohnern von Ophir, die beschlossen hatten, an diesem ersten Festivalabend zu Hause zu bleiben. Sie hatten keine Karten mehr für die Eröffnungsveranstaltung bekommen, denn der Vorverkauf war gestürmt worden, und sie hatten keine Lust verspürt, das Volksfest an der Hauptstraße und der Marina zu besuchen. Also war Megan abends, wie jeden Tag, gegen 18.30 Uhr laufen gegangen. Mit Ausnahme der Sonntage, an denen sie ihrem Körper ein wenig Ruhe gönnte, drehte sie täglich die gleiche Runde. Sie lief bei sich zu Hause los und die Penfield Street hinauf bis zum Penfield Crescent, wo die Straße im Halbkreis um einen kleinen Park herumführte. Dort hielt sie an, um auf dem Rasen ein paar Übungen zu machen, immer die gleichen, und kehrte dann auf demselben Weg nach Hause zurück. Alles zusammen dauerte genau eine Dreiviertelstunde. Manchmal auch 50 Minuten, wenn sie mehr Zeit für ihre Gymnastik aufgewandt hatte, aber länger nie. Um 19.30 Uhr hatte Samuel Pedalin es seltsam gefunden, dass seine Frau noch nicht zurück war. Um 19.45 Uhr hatte er begonnen, sich Sorgen zu machen. Um 20 Uhr tigerte er unruhig durch die Wohnung. Um 20.10 Uhr nahm er schließlich, als er es nicht mehr aushielt, seinen Wagen, um das Viertel abzufahren. Er hielt es für das Naheliegendste, an Megans üblicher Joggingstrecke zu suchen, was er dann auch tat. Er fuhr in die Penfield Street und hinauf bis zum Penfield Crescent, wo der Weg sich gabelte. Es war 20.20 Uhr. Keine Menschenseele weit und breit. Er blieb einen Moment stehen und blickte forschend in den Park, konnte aber niemanden entdecken. Auf dem Rückweg bemerkte er etwas auf dem Gehsteig. Zunächst hielt er es für einen Kleiderhaufen. Dann begriff er, dass es ein Körper war. Mit klopfendem Herzen stürzte er aus dem Auto. Es war seine Frau. Der Polizei erzählte Samuel Pedalin später, er habe zunächst gedacht, sie sei wegen der Hitze zusammengebrochen. Er habe einen Herzanfall befürchtet. Aber als er auf Megan zugelaufen sei, habe er das Blut und das Loch in ihrem Hinterkopf gesehen. Er fing an zu schreien und um Hilfe zu rufen und wusste einfach nicht recht, ob er bei seiner Frau bleiben oder losrennen und an Türen trommeln sollte, damit jemand den Notarzt rief. Doch ihm wurde schwarz vor Augen und seine Beine trugen ihn nicht mehr. Schließlich hörte ihn der Bewohner einer Parallelstraße, der den Notarzt alarmierte. Wenige Minuten später riegelte die Polizei das Viertel ab. Einer der ersten Polizeibeamten vor Ort bemerkte, als er das Absperrband anbrachte, dass die Tür zum Haus des Bürgermeisters, vor dem Megans Leiche lag, ein wenig offen stand. Neugierig sah er sich die Sache genauer an und stellte fest, dass die Tür aufgebrochen worden war. Er zog seine Waffe, Er klomm mit einem Satz die Stufen der Außentreppe und machte sich durch Rufen bemerkbar. Doch er erhielt keine Antwort. Mit der Fußspitze stieß er die Tür ganz auf und sah eine Frauenleiche im Flur liegen. Rasch forderte er Verstärkung an, bevor er sich langsam weiter ins Haus vorwagte, die Waffe schussbereit. In einem kleinen Wohnzimmer zu seiner Rechten entdeckte er voller Entsetzen die Leiche eines Jungen. In der Küche fand er dann den Bürgermeister, in seinem Blut badend, ebenfalls ermordet. Die ganze Familie war niedergemetzelt worden. Erster Teil: Abgründe. Kapitel 7: Das Verschwinden einer Journalistin. Jesse Rosenberg. Montag, 23. Juni 2014, 33 Tage vor der Premiere des 21. Theaterfestivals von Ophir. Auf dem kleinen Empfang, der anlässlich meines Ausscheidens aus dem Polizeidienst des Staates New York veranstaltet wurde, sah ich Stephanie Mailer, die sich unauffällig unter die Gäste gemischt hatte, zum ersten und letzten Mal. An jenem Tag hatte sich eine große Menge Polizisten aus sämtlichen Brigaden unter der Mittagssonne vor dem hölzernen Podium versammelt, das bei solchen Anlässen immer auf dem Parkplatz der Regionalzentrale der State Police aufgebaut wurde. Ich stand auf dem Podium, neben mir mein Vorgesetzter, Major McKenna, der während meiner gesamten Polizeilaufbahn mein Chef gewesen war und sich jetzt in seiner Dankesrede schier überschlug. »Captain Jesse Rosenberg ist noch ein junger Polizist«, aber er hat es offensichtlich sehr eilig zu gehen, sagte der Major, was das Publikum mit Gelächter quittierte. Ich hätte nie gedacht, dass er vor mir den Hut nehmen würde. Es geht im Leben wirklich nicht gerecht zu. Alle würden sich freuen, wenn ich ginge, ich bin aber immer noch da. Und Jesse hätten alle gerne behalten, aber Jesse geht. Ich war 45 Jahre alt und hatte meinen Abschied aus freien Stücken genommen. Nach 23 Dienstjahren hatte ich beschlossen, den mir mittlerweile zustehenden Ruhestand anzutreten, denn ich wollte endlich etwas verwirklichen, das mir schon lange am Herzen lag. Bis zum 30. Juni hatte ich noch eine Woche zu arbeiten. Danach würde ich ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. »Ich erinnere mich noch an Jessys ersten großen Fall«, fuhr der Major fort. »Einen grausamen Vierfachmord, den er brillant gelöst hat. Dabei hatte ihm das keiner in der Brigade zugetraut. Er war ja damals noch ein totales Greenhorn, und von da an war es jedem klar, was für ein Kaliber dieser Jesse hat. Jeder, der mit ihm gearbeitet hat, weiß es. Er ist ein außergewöhnlich guter Ermittler. Ich kann wohl mit Fug und Recht behaupten, er ist der Beste von uns allen. Wir haben ihn den 100-prozentigen getauft, weil er die Fälle, an denen er dran war, alle gelöst hat. Das macht ihn einzigartig. Seine Kollegen bewundern ihn. Jahrelang war er ein gefragter Sachverständiger und Ausbilder der Polizeiakademie. Eins kann ich dir sagen, Jesse, schon seit 20 Jahren sind wir alle neidisch auf deinen Erfolg. Wieder lachte das Publikum. Wir haben nicht ganz verstanden, was das eigentlich für eine neue Sache ist, die da auf dich wartet, aber wir wünschen dir dabei alles Gute. Glaub mir, du wirst uns fehlen. Du wirst der Polizei fehlen, vor allem aber unseren Frauen, denn zu unseren Polizeifesten sind sie hauptsächlich deinetwegen gekommen. Nach diesen Worten brandete der Applaus auf. Der Major umarmte mich freundschaftlich. Dann stieg ich von der Bühne, um alle zu begrüßen, die mir zuliebe gekommen waren, ehe sie sich aufs Buffet stürzen würden. Als ich einen Augenblick alleine dastand, wurde ich von einer sehr hübschen Frau um die 30 angesprochen, die ich, soweit ich mich entsann, noch nie gesehen hatte. »Dann sind Sie also der berühmte 100-prozentige?« fragte sie in schmeichelndem Ton. »Scheint so«, antwortete ich lächelnd. »Kennen wir uns?« »Nein.« »Ich heiße Stephanie Mailer. Ich bin Journalistin beim Ophir Chronicle.« Wir gaben uns die Hand. Dann sagte Stephanie, »stört es Sie, wenn ich Sie den 99-prozentigen nenne?« Ich runzelte die Brauen. »Wollen Sie damit andeuten, dass es da einen Fall gibt, den ich nicht gelöst habe?« Sie zog bloß einen Zeitungsausschnitt aus dem Ophir Chronicle vom 1. August 1994 aus ihrer Tasche und reichte ihn mir. »Vierfachmord in Ophir, Bürgermeister und Familie getötet. Samstagabend wurden Joseph Gordon, der Bürgermeister von Ophir, seine Frau und ihr 10-jähriger Sohn im eigenen Haus erschossen. Das vierte Opfer hieß Megan Padelin, 32 Jahre alt. Die junge Frau hatte zur Tatzeit ihre Joggingrunde gedreht und wurde vermutlich unfreiwillig zur Zeugin des Mordes. Sie wurde auf offener Straße vor dem Haus des Bürgermeisters erschossen. Den Artikel zierte ein am Tatort aufgenommenes Foto von mir und meinem damaligen Partner, Derek Scott. »Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte ich sie. »Diesen Fall haben Sie nicht gelöst, Captain.« »Was wollen Sie damit sagen?« 1994 haben Sie sich im Täter geirrt. Ich dachte mir, das wüssten Sie bestimmt noch gern, bevor Sie den Dienst quittieren. Ich hielt das Ganze zunächst für einen blöden Scherz der Kollegen, bis ich begriff, dass Stephanie es ernst meinte. Führen Sie hier eigene Ermittlungen durch? Gewissermaßen, Captain. Gewissermaßen? Das müssen Sie mir schon etwas genauer erklären, wenn ich Ihnen glauben soll. Es ist die Wahrheit, Captain. Ich werde gleich im Anschluss an diesen Empfang jemanden treffen, der mir wahrscheinlich einen unwiderlegbaren Beweis liefert. Und wer soll dieser jemand sein? Na, hören Sie mal, erwiderte sie amüsiert, ich bin schließlich keine blutige Anfängerin. So einen Knüller will man sich als Journalistin doch nicht durch die Lappen gehen lassen. Ich verspreche Ihnen, Sie an meinen Ergebnissen teilhaben zu lassen, wenn es soweit ist. Bis dahin möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Gewähren Sie mir Einsicht in die Akten der State Police. »Sie nennen es einen Gefallen, ich nenne es Erpressung«, erwiderte ich. »Zeigen Sie mir erst einmal Ihre Beweise, Stephanie. Das sind schwerwiegende Behauptungen.« »Dessen bin ich mir bewusst, Captain Rosenberg. Und genau aus diesem Grund wäre es mir gar nicht lieb, wenn die State Police mir zuvorkommen würde. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie verpflichtet sind, die Polizei zu unterrichten, wenn Ihnen ermittlungsrelevante Informationen in die Hände fallen. So steht es im Gesetz.« Ich könnte auch eine Hausdurchsuchung Ihrer Zeitung anordnen lassen. Stephanie schien von meiner Reaktion enttäuscht. »Na denn, Sie 99-prozentiger«, sagte sie. »Ich dachte, die Sache würde Sie interessieren. Aber Sie sind in Gedanken wahrscheinlich schon im Ruhestand und bei diesem neuen Projekt, von dem der Major gesprochen hat. Was haben Sie vor? Wollen Sie einen alten Kahn wieder seetauglich machen?« »Das geht Sie gar nichts an«, erwiderte ich schroff. Sie zuckte die Schultern und schickte sich schon zum Gehen an. Ich war mir sicher, dass sie blöffte. Und tatsächlich blieb sie nach wenigen Schritten stehen und drehte sich noch einmal um. Die Lösung lag genau vor Ihren Augen, Captain Rosenberg. Sie haben sie einfach nicht gesehen. Ich war jetzt doch neugierig und zugleich ärgerte ich mich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe, Stephanie. Da hielt sie mir ihre Hand vors Gesicht. Was sehen Sie, Captain? Ihre Hand. Ich habe Ihnen aber meine Finger gezeigt, korrigierte sie mich. Ich sehe aber Ihre Hand, erwiderte ich, denn ich verstand nicht, worauf sie hinaus wollte. Genau das ist das Problem, sagte sie zu mir. Sie haben gesehen, was Sie sehen wollten, nicht was da war. Genau das war auch vor 20 Jahren Ihr Fehler. Das waren ihre letzten Worte. Sie ging und ließ mich mit ihrem Rätsel, ihrer Visitenkarte und der Kopie des Artikels stehen. Ich sah Derek Scott am Buffet stehen, meinen alten Partner, der mittlerweile in der Verwaltung dahin vegetierte, eilte zu ihm und zeigte ihm den Zeitungsausschnitt. »Du hast dich gar nicht verändert, Jesse«, sagte er amüsiert über das alte Foto. »Was wollte diese Frau denn von dir?« »Sie ist Journalistin und behauptet, wir hätten uns 1994 geirrt. Angeblich haben wir damals bei der Ermittlung etwas übersehen und uns den Falschen geschnappt.« »Aber das ist doch Unsinn. Was hat sie genau gesagt?« »Wir hätten die Lösung direkt vor Augen gehabt und sie nicht gesehen.« Für einen Moment wirkte auch Derek verunsichert, sagte dann aber, »Keine Sekunde nehme ich ihr das ab. Das ist doch nur wieder so eine zweitklassige Journalistin, die mit einem billigen Trick auf sich aufmerksam machen will.« »Vielleicht«, erwiderte ich nachdenklich, »vielleicht aber auch nicht.« Als ich den Blick über den Parkplatz schweifen ließ, sah ich Stephanie ins Auto steigen. Sie winkte herüber und rief, »Bis demnächst, Captain Rosenberg!« Aber es sollte kein Demnächst geben. Denn das war der Tag, an dem sie verschwand.